Freitag, 10. März 1995. Zürich, Glockenhaus. Vortrag Bruder Arthur Mohl.
Wir haben heute Abend ein armes Thema, das uns sehr reich machen kann. Nämlich arm und reich. Oder der Arme und der Reiche. Und was uns da unser Gotteswort wieder zu bezeugen hat, ist wieder gewaltig. Wir beginnen mit erstens, du kannst das gerade lesen dann hier,
Gott macht beide. Sprüche 22, Vers 2.
Sprüche 22, Vers 2. Eine einfache Feststellung.
Sprüche Salomos, Kapitel 22, Vers 2. Reiche und Arme begegnen sich. Jehova hat sie alle gemacht.
Aha.
Gott macht sie beide.
Aha. Ist das auch eine Aussage? Mit dieser Aussage verpflichtet sich unser wunderbarer Gott, das ganze Problem zwischen Arm und Reich eben wieder einmal in seiner Weisheit so zu einem Ende zu führen, dass auch die ganze Welt und Heilsgeschichte voller schwerer Probleme ist zwischen Arm und Reich. Das nächste Wort bitte.
1. Samuel 2, 7.
1. Samuel 2, Vers 7.
Jehova macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht auch.
Aha. Aha. Wer spricht dies?
Hanna.
Ja, die wunderbare Hanna, die ja kinderlos war und dann den Samuel gebären durfte. Und in ihrem Glück hat sie dann dieses Wort ausgesprochen. Er macht arm und macht reich.
Und macht reich. Er erniedrigt und erhöht auch.
Aha. Da kann der Arme sagen, ja, was kann ich dafür jetzt, dass ich arm bin, nicht? Wenn der Herr das vormacht, wenn der Herr das macht. Während denn der Reiche, der denkt in der Regel gar nicht dran, dass er seine gute, wunderbare Position punkto Finanzen eben diesem Herrn verdankt. Nächste Stelle.
Jetzt lesen wir ein Wort vom Herrn, das nur reich macht, aus Sprüche Kapitel 10, Vers 22. Sprüche 10, 22. Was nur reich macht. Da heißt es,
der Segen Jehovas, er macht reich. Und Anstrengung fügt neben ihm nichts hinzu.
Ist das ein Wort? Also wenn einer reich ist, dann hat er das nur dem Herrn zu verdanken. Und wenn er das dem Herrn überhaupt zuerst einmal anerkennen würde, dass er existiert, ne? Und ihm danken würde, dann hat unser Gott wunderbar in seinem Wort dafür gesorgt, dass auch den Reichen in diesem Zeitalter, schreibt Paulus dem Timotheus, gebietet, wie er nun mit seinem Reichtum umgehen soll.
Darf man das überhaupt den Leuten sagen? Und Anstrengung fügt dem nichts hinzu. Da könnten ja die Leute faul werden und denken, ich muss das gar nicht
sagen. Und Anstrengung, ja, also, da ist jede eigene Leistung, um reich zu werden. Und dann ist Gelingen da. Nur dem Herrn zu verdanken. Er macht reich und er macht arm. Also, nur dem Herrn zu verdanken. Weiter.
Punkt 1 war also, Gott macht beides, arm und reich. Ja. Punkt 2 kommt jetzt, im Geiste arm und reich. Aus den Seligpreisungen im Worte Gottes lesen wir Matthäus Kapitel 5, den Vers 3. Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel.
Selig sind die Armen im Geiste. Das heißt also nicht etwa im Verstand. Geist des Menschen ist etwas anderes als der Verstand des Menschen. Der Verstand ist abhängig, ob da alles gut normal funktioniert. Es kann hier oben fast alles ausgeschaltet sein, aber der Geist, der kann doch leben. Oder der lebt noch. Oder vielleicht wie noch nie für den Betroffenen. Aber er kann sich nach außen nicht mehr mitteilen. Also, wir besuchen einen schwer kranken Bruder. Der guckt so, man merkt, kleines Lächeln vielleicht, aber sprechen kann er nicht. Wir reden ihm zu, so, wie geht's, lieber Bruder? Keine Antwort und keine Reaktion, gar nicht. Dabei hat er es genau gehört. Genau gehört. Also dann gilt es, dieses Wissen zu praktizieren, dann Freunde mit ihm reden, zu ermuntern und wie können wir uns freuen und dankbar sein, dass wir in Christus sein dürfen. Der reagiert gar nicht, denn ist ja alles in den Wind geredet. Nein, gar nicht. Ganz wunderbar, diese Dinge. Weiter. Ja, bitte.
Ich möchte hier vielleicht noch einmal das Erlebnis erzählen, das ich gemacht habe mit einer schwer depressiven Frau. Die habe ich besucht in der Klinik und habe mit ihr gesprochen und sie hatte keine Heilsgewissheit mehr, in Anführungszeichen. Also sie wusste nicht, ob sie noch errettet ist. Sie wusste auch nicht, ob ihr vergeben wurde, obwohl sie das Leben lang ein gläubiges Leben geführt hat. Und wir sind dann ein bisschen verunsichert. Und ich wusste dann nicht recht, was mit dieser Frau ist. Diese Frau durfte dann für einige Monate zu einem gläubigen Ehepaar, musste von diesem Ehepaar betreut werden. Und nachts war dann die Frau immer bei dieser kranken Schwester.
Ja.
Und obwohl sie während des Tages nie etwas sagen konnte oder immer ganz finster dreinblickte, hat sie in der Nacht plötzlich Loblieder gesungen. Also sie konnte plötzlich den Herrn loben und preisen. Und als ich das gehört habe, habe ich mich ganz besonders darüber gefreut, weil ich da sah, wie da der inwendige Mensch und wie der noch verbunden ist.
Umso mehr sogar, je mehr der Äußere zerfällt, hören wir gut, umso mehr wird der innere neue Mensch erbaut. Also bitte, da nicht dann auf weiß was für Gefühle warten, sondern hier einfach danken. Mein äußerer Mensch, der zerfällt immer deutlicher, und der innere umso mehr erneut erbaut. Herr, herzlichen Dank dafür. Dankeschön.
Nach der Armut im Geiste kommt nun der Reichtum in Gott. Lesen wir aus Lukas 12, Abvers 20.
Nochmal bitte, die geistlich arm sind, das hat man jetzt angesehen.
Die geistlich arm sind, aus Matthäus 5 hatten wir angesehen.
Was heißt denn das? Nicht die im Verstande nicht mehr normal sind, sondern die in Bezug auf geistliche, göttliche Kenntnisse. Schauen wir einmal, Kindlein in Christo sind. Die sind so elend und schwach im Glauben, die da geistlicherweise arm sind. Und was sagt da Jesus? Schaut mal zu, lernt mal etwas, lest die Bibel und so weiter, würden wir frommen Lehrer sagen. Nein. Das sagt Jesus sehr einfach. Die sind glückselig. Ist das für uns in mancher Hinsicht, wo wir ähnliche Situationen haben, praktische Fälle. Das ist wunderbar. Selig sind die geistlicherweise arm sind. Einfach. Also wir können auch sagen, eben Kindlein in Christo sind. Alle diese Dinge laden uns ein, uns immer noch mehr anzugewöhnen, nicht auf das Sichtbare zu sehen, sondern eben im Worte Gottes so verwurzelt und zu Hause zu sein, dass wir bei allem still und ruhig jetzt dem Geiste nach erfunden werden können. Weiter.
Die nächste Stelle handelt von einem Tor, der sich Schätze sammelt. Dem gegenübergestellt wird die Reichheit reich sein in Gott. Das ist die Stelle in Lukas 12, Abvers 20. Du Tor,
Sie kennen ja die Situation, ja.
Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein.
Also eines reichen Menschen, den beleidigten Mann, ne?
Übrigens, das Gleichnis wird deshalb erzählt, weil einer zu ihm kommt und sagt, Lehrer, hilf mir, dass ich mit meinem Bruder das Erbe richtig teile. Das heißt, dass mir mein Bruder auch meinen Teil gibt.
Ja.
Und jetzt sagt er dieses Gleichnis. Also das Land eines reichen Menschen trug viel ein und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen, auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott, oder nicht reich ist in Gott.
So ist jeder ein Tor, der weiß, was alles für Reichtümer sammelt und ist nicht reich in Gott.
Paulus warnt ja da auch an einer Stelle und sagt, die da reich werden wollen, die fallen in allerlei
Fallstricke.
Ja.
Ja, weiter.
Wir kommen zum Punkt 3, arm und reich im Fleische und bleiben im Lukas-Evangelium im Kapitel 4, der Vers 18. Und es, Vers 17, der Zusammenhang. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesajas gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen
Armen gute Botschaft zu verkündigen. Also, das heißt direkt, vorerst nicht den Reichen, den Armen. Das heißt, dem Fleische nach arm oder dem Geiste nach. Den Armen Evangelium zu verkündigen, den Armen. Warum? Weil der Geist Gottes wusste, ja. Was hat denn Jesus eines Tages für ein Wort gesagt? Was ist leichter als? Leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr kommt, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da haben die wieder mal gestutzt, die Hörer.
Auch die Jünger waren entsetzt.
Jawohl.
Und sie fragten, wer kann denn überhaupt gerettet werden?
Ja. Wie war die Antwort Jesu?
Bei den Menschen.
Ja, was bei den Menschen unmöglich ist, ist vor Gott möglich. Dankeschön. Weiter.
Lukas 16, der Vers 20, von Lazarus.
Es war aber ein gewisser reicher Mann und er kleidete sich in Purpur.
Wie heißt Vers vorher zum Beispiel noch?
Nein, das war so. Jeder, der sein Weib entlässt, das ist schon.
Also, ja, gut.
19. Und seine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Es war aber ein gewisser Armer mit Namen Lazarus, der an dessen Tore lag, voller Geschwüre, und er beehrte sich von den Brosamen zu sättigen, die von dem Tische des Reichen fielen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln getragen wurde in den Schoß Abrahams. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in dem Hades seine Augen aufschlagend, als er in den Qualen war, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoße. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge fühle. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Jetzt aber wird er dir getröstet, du aber leidest Pein.
Und du aber
leidest Pein.
Ja.
Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er aber sprach: Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest.
Aha.
Denn ich habe 5 Brüder, damit er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual.
Also da ist doch jetzt noch Evangelist. Ja.
Abraham aber spricht zu ihm: Sie haben Moses und die Propheten. Mögen sie dieselben hören? Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht.
Dann merken wir das. Das sind gewaltige Worte und Tatsachen. Also, dieses Gleichnis, reicher Mann und armer Lazarus. Der arme Lazarus, was der seiner Lebtag erduldet hat, ist unsagbar. Der Herr ruft ihn ab und jetzt ist alles nicht nur positiv geladen, was ihm geschieht, sondern ganz herrlich und wunderbar. Es wird er von Engeln getragen in den Schoß Abrahams, wahrscheinlich Abrams, Hebräisch. Von Engeln getragen in den Schoß Abrahams. Der Reiche stirbt auf, kommt an in ein Feuergericht mit Flammen und eigenartig. Er schlägt die Augen auf, da im Gericht. Und sieht von Ferne, den armen Lazarus im Schoße Abrahams ruhen. Geliebt sei. Oh. Es wird offenbar, dass zwischen den beiden ganz verschiedenen Orten hier Tod mit Feuergericht und dort herrliches Leben in der Gegenwart Gottes im Schoße Abrahams. Das ist ganz wunderbar. Ja, jetzt kommt die Bitte vom reichen Mann, ehemaligen reichen Mann. Fein ist zu beachten, wie dieser reiche Mann da in der Feuerglut überaus bescheiden und demütig geworden ist. Lies es auch noch einmal, um was hat er, um was bittet er? Dass der verherrlichte Lazarus was macht er?
Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er dich bitte deinen Finger ins Wasser tauche,
und damit
die Zunge kühle.
Ist das eine bescheidene Bitte? Ja, in seiner Lage unheimlich bescheiden, aber da dürfen wir merken, da ist der Herr mit diesem ehemaligen reichen Mann schon ein Stück weiter gekommen, zu sich hin. Und was haben wir jetzt noch gelesen?
Darf ich da noch etwas sagen? Etwas Tröstliches ist bei diesem Gleichnis, dass einerseits dieser Reiche da in Sheol oder in Hades, er sagt, Vater Abraham, der Abraham sagt, mein Kind zu ihm.
Wunderbar. Ja, auch. Das sind die Feinheiten in unserem Gotteswort. Ja, mein Kind. Aha. Ja, und was sagt er zu seinem Kind?
Er sagt zu seinem Kind, eben, du hast dein Gutes völlig empfangen, gedenke.
Weiter. Nicht was noch.
Und Lazarus ebenso was Böses. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest kein.
Ja.
Und dann eben das von der großen Flucht, die da dazwischen befestigt ist.
Ja.
Und wenn man hier liest, man merkt ja, dieses Gleichnis hat Jesus zu den Pharisäern
jawohl
gesprochen, von denen es heißt, dass sie geldliebend waren.
Jawohl.
Es war also an eine gewisse Adresse gerichtet.
Ja.
Und was hier ganz besonders auffällt, es heißt einfach von einem reichen Mann, aber es heißt von dem Armen mit Namen Lazarus. Der Reiche hat keinen Namen.
Ach so,
er hat keinen Namen bei Gott. Ja, das ist auch etwas.
Sehr gut. Ja. Ja, und was ist hier zu sagen? Da gilt ja jetzt für den ehemalig reichen Mann, es ist unmöglich, was zu sagen. Jetzt dürfen wir sagen, alles dieses Unmöglich, das dem im Feuergericht Leidenden präsentiert wird, alles Unmöglich, da ist das Unmöglich berechtigt, aber, das große Aber, weil alles noch unter Gesetz ist. Und jetzt gibt es ein Wort des Apostels Paulus, puncto unmöglich des Gesetzes,
Römer 8, Vers 2,
nämlich,
was dem Gesetz unmöglich war, tat Gott.
Da hat Gott möglich gemacht auf Golgatha,
indem er seinen Sohn sandte.
Jawohl. Und wo haben wir die überragende Quittung für diese wunderbare Aussage, was dem Gesetz unmöglich war?
Das ist Römer 8, Vers 3.
Ja. Der wollte doch trinken und war sehr bescheiden. Ne? Und jetzt schlagen wir
Offenbarung 22
auf und lesen. Jetzt sprechen der Geist, der Herr ist der Geist, und die Braut sprechen.
Das ist Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm.
Also Einladung, komm.
Und wer es hört, spreche, komm.
Also, jetzt hören es viele, wir ja, sehen gerade, wo das ist, in welchem Gebiet, dass da geredet wird. Und wer von den vielen hört, er dürfte jetzt kommen. Der darf erst wann kommen?
Wenn er ausspricht, komm, zu denen, die noch
zu seinem Hintermann im Gericht sagt, du darfst aufkommen, also der spreche zuerst, kommt und dann?
Und wen dürfte, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst.
Dürstet den reichen Mann? Antwort, ja, und wie? Hat er jetzt eine Einladung?
Ja.
Von wem? Vom Geist, vom Herrn und von der Braut sogar. Wen da dürfte, der komme. Und, aber wer es hört, jetzt hat es einer gehört im Gericht. Jetzt muss der zuerst dem Hintermann sagen, du darfst aufkommen. Mit der hat er ja 5 Brüder. Die sind wahrscheinlich auch alle da. Einer der Brüder nach dem anderen, du darfst aufkommen. Dann darf er kommen. Der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das heißt also nicht sinnlos umsonst, sondern geschenkweise. Und nehme das Wasser des Lebens geschenkweise.
Das ist ja ganz typisch für das Wort Gottes, dass wenn man eine frohe Botschaft hört, dann soll man diese frohe Botschaft weitergeben. Also von sich selber loskommen und an den Nächsten denken. Das wird auch hier bezeugt.
Ja.
Und ich möchte vielleicht auch noch erwähnen, Psalm 102, 7, wo es heißt, die Bewohner der Finsternis, die lagen gefesselt in Elend und Eisen und kein Helfer war da. Und genau hier der reiche Mann, ist keiner da, der helfen kann. Kein Helfer ist da, er muss da unten bleiben.
Ja.
Und dann
hoffnungslos,
hoffnungslos. Und dann drehen sie zum Herrn und der Herr rettete sie aus dieser Finsternis heraus, er zerbrach ihre eisernen Riegel und ihre Fesseln löste er.
Herr, das Gottes Wort, weiter.
Letzte Stelle im Punkt 3, im Fleische arm sein. Wir blättern gerade um im Lukas-Evangelium und da lesen wir im 14. Kapitel, Abvers 12, Lukas 14, 12, er sprach aber auch zu dem, der ihn geladen hatte, wenn du ein Mittag- oder ein Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wiederladen und ihr Vergeltung werde.
Ohe, ohe. Die armen Bekannten und Verwandten und Freunde.
Sondern, wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde, unglückselig wirst du sein, weil sie nicht haben, dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten.
Ist unser Gottes Wort ganz anders als ihr ganz frommen?
Da heißt es doch auch in den Sprüchen, wer den Armen gibt, der leiht Gott.
Ja, bekommt er das wieder zurück oder Zinsen davon, ne? Wer Gott leiht,
Wir kommen zum Punkt 4. Das ist überschrieben ein Wechselverhältnis von Arm und Reich. Alles Sprüche, Worte. Worte aus den Sprüchen. Gewaltig. Sprüche 18, Vers 23.
Gelegentlich sagt man einem Schwätzer, du mach keine Sprüche, das mach keine Sprüche, ja. Das sind natürlich Sprüche ganz anderer Natur als diese. Die sind so wunderbar. Gut.
Also wir sehen hier ja an diesem Abend, dass es im Blick auf die Zukunft ein großer Vorteil ist, ich sage das mal provokativ, wenn man arm ist. Aber die Reichen, die schweben in einer ständigen Gefahr, dass sie nämlich dorthin kommen, wo der reiche Mann hinkommt. Die Reichen haben nur eine Chance, dem zu entfliehen, nämlich dann, wenn sie auf Mose und die Propheten hören, wenn sie das Wort Gottes aufnehmen. Sonst ereilt sie das gleiche Schicksal wie der reiche Mann. Lese aus Sprüche 21,
Sprüche
18,
Vers 23.
23. Flehentlich bittet der Arme, aber der Reiche antwortet hartes.
Ist nur dieses Wort ganz vereinzelt. Flehentlich bittet der Arme. Und der Reiche antwortet, hartes, mach mal, dass du was schaffst, da sei nicht so faul und so weiter. Also.
Sprüche 22, 7, gleich weiter, umblättern.
Der Reiche herrscht über den Armen und der Borgende ist ein Knecht des Leihenden.
Der Reiche herrscht für den Armen. Ja, wenn er dann den annimmt, zum Beispiel als Sklaven oder als Diener oder als Arbeiter in seinem Werk, ne? Dann muss der betreffen, hat der einfach machen, was der ihm befiehlt, nicht? Sonst ist er entlassen. Also, der Reiche herrscht über den Armen, aber, oder?
Vers 7 noch.
Und der Borgende ist ein Knecht des Leihenden.
Aha. Genau.
Also, wer Geld nimmt,
jawohl,
von jemandem, ist dann der Knecht dieses Dieters.
Jawohl, ja. Wenn man das Geld, das man von dem anderen bekommt, vom Reichen, ja, eben dann genommen hat, dann ist man Knecht des Reichen. Das heißt, der kann dann sagen, also jetzt mach das und so weiter, ja, weiter.
Der 16 noch, Sprüche 22.
Wer den Armen bedrückt, ihm zur Bereicherung ist es. Wer dem Reichen gibt, es ist nur zum Mangel.
Also, wer den Armen bedrückt, ja, das bisschen, das er noch hat, auch noch zu bekommen, das macht er noch zu seiner Bereicherung. Also ganz, 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 das sind alles Worte, die der Geist Gottes, der alles genau erforscht hat, erkannt hat und nun unbarmherzig in diese Worte fasst. Weiter.
Sprüche 28, die Verse 3 und 11.
Ein armer Mann, der Geringe bedrückt,
aha,
also auch ein Armer kann noch, ja, noch Ärmere bedrücken,
ja,
ist ein Regen, der hinwegschwemmt und kein Brot gibt. Also kein Brot bringt.
Ja.
Und dann noch Vers.
Vers 11.
Ein Armer. Also, merken wir uns aus diesem Wort, wenn jetzt nun einer arm ist, ja, finanziell einfach arm, dann können wir denken, ja, der ist zu nichts Bösen oder Widergöttlichen oder Unschönen fähig, nicht? Wir haben Leute, die Armen werden ja immer geschützt, ja. Was? Wenn ein Armer noch einen Elenden bedrückt? Aha, merken wir uns, wenn einer nun wirklich arm ist, dann ist er nicht etwa von Gott schon gerechtfertigt, weil er arm ist.
Eben, ein Armer ist nicht automatisch gut.
Ja, ja, genau. Ja.
Ich denke, das hat man gerade in diesem Drogenmilieu gemerkt, dass diese armen Elenden sich gegenseitig noch beinahe umgebracht oder sogar umgebracht haben, nur damit sie ein bisschen Stoff gekriegt haben. Also da war also es stimmt nicht überall, um arm gleich gut, reich gleich schlecht. Das wird hier auch korrigiert.
Also.
Dann Vers 11 noch.
Aha.
Ein reicher Mann ist weise in seinen Augen, aber ein verständiger Armer durchschaut ihn.
Können unsere Psychologen, könnten die etwas lernen? Ein reicher Mann, der ist weiser in seinen Augen. Ja. Aber wie kam ich zu meinem Reichtum? So und so. Und benimmt sich so, also was was ich da nun empfehle und was ich da disponiere, das ist das Beste, was überhaupt denkbar ist für so und so. Und jetzt nicht ein höchster Richter oder der Rechtsanwalt sieht hier durch, sondern aber ein Armer.
Ein verständiger Armer.
Aber ein verständiger Armer durchschaut ihn.
Da müsste man doch auch dieses Wort noch dazulegen. Er sagt ja hier, ein reicher Mann, der Weise ist in seinen Augen.
Jawohl, ja.
Und da gibt es ein anderes Wort in den Sprüchen, da heißt, einer, der Weise ist in seinen Augen,
ja.
Doppelpunkt, für einen Toren,
ist mehr Hoffnung als für ihn. Ja. Danke schön.
Noch Sprüche 14:31.
14.
Vom Armen und Erbarmen.
Vom Armen und Erbarmen in Sprüche 14:31. Wer den Armen bedrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat.
Aha. Da identifiziert sich der Schöpfer mit seinem armen Geschöpf. Also, wer den bedrückt, verhöhnt allein den, der den Armen gemacht hat.
Wer aber des Dürstigen sich erbarmt, ehrt ihn.
Ja. Wer des Dürstigen sich erbarmt, ehrt ihn, den Schöpfer,
den gemacht hat. Und letztes Wort aus den Sprüchen, noch Kapitel 19, der Vers 1. Besser ein Armer, der in seiner Vollkommenheit wandelt, in seiner Lauterkeit wandelt, als wer verkehrter Lippen und dabei ein Tor ist.
Dankeschön.
Das war das Wechselverhältnis arm-reich, Punkt 4. Nun Punkt 5, unter Gläubigen gilt.
Aha.
A. Für Israel die Bergpredigt und B. Für die Gemeinde des Leibes des Christus, 1. Timotheus 6.
Ja. Bergpredigt, Matthäus 5. Für Israel und für die Gemeinde Jesu, 1. Timotheus 6, die Verse 17 bis 19.
Den Reichen in den gegenwärtigen Zeitlauf.
Das kommt gewaltig. Das haben wir hier, hören wir es nicht zum ersten Mal. Ich höre es immer zum x-ten Mal mit Wunder. Dürfen in diesem Zeitlauf, diesen 2000 Jahren, Ablauf der Gemeinde des Leibes des Christus, ist da vor Gott in Ordnung, wenn ein Bruder reich ist, sehr reich ist? Was sagt das Wort? Ohne weiteres. Ablauf der Gemeinde des Leibes des Christus. Ist da vor Gott in Ordnung, wenn ein Bruder reich ist, sehr reich ist? Was sagt das Wort? Ohne weiteres. Den Reichen in diesem Zeitlauf gebiete.
Es gibt Reiche, ja.
Ja.
Brüder, ja. Nicht hochmütig zu sein.
Ist da Gefahr? Und wie?
Ja, das ist eine große Gefahr. Noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Aha. Also, dass man seine Hoffnung auf den Reichtum setzt.
Jawohl, jawohl, also, wenn, können wir etliche liebe, treue Brüder, die sind sehr reich finanziell. Gibt solche? Ja, ich kenne eine ganze Reihe. Wunderbar, treue, liebe Brüder. Ja, und jetzt, was gilt?
Also, dass man nicht die Hoffnung auf den Reichtum
jawohl
setzt, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht, zum Genuss. Ja. Also, er schenkt es uns.
Na ja, war.
Also diesen reichen Gebiete Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken. Ja,
wunderbar. Also Gebiete, Achtung, erstens. Gutes zu tun, ist reich zu sein in guten Werken.
Freigiebig zu sein.
Also, freigiebig, das heißt so. So. Ja, und dann hat er zuletzt selber nichts mehr, oder wie ist das?
Mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen.
Aha.
Also mitteilsam sein.
Also mitteilsam, weitergeben, und jetzt kommt die eigenartige Begründung. Also je mehr ich so mache, ausstreue, mitteile, helfe, gebe, ist was bei mir garantiert.
Dass sie für die Zukunft sammeln, auch dass sie das wirkliche Leben ergreifen.
Aha. Also wenn ich jetzt so austeile, was ist da mit der Zukunft?
Dann wird gesammelt für die Zukunft.
Ah. Ja, wie hieß das? Wenn ich so freigebig bin, mitteile, austeile, helfe, dann ist dann ein, was ist dann für mich garantiert? Meine alten Tage, um die brauche ich dann keine Angst zu haben. Und jetzt kommt nur das letzte Wort, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen. Ja, liebe Geschwister, kommt es jetzt wirklich drauf an, ob wir so freigebig sind mit unserem bisschen Geld noch oder Reichtum an Geld, dass wir das spricht, das ewige Leben, das wirkliche Leben ergreifen können, hängt das von Finanzen ab, wie wir da umgehen? Antwort.
Jesus lehrt ja in Lukas 16 in diesem nicht so einfach zu verstehenden Gleichnis vom ungerechten Haushalt, da heißt es in Vers 9, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte oder in die ewigen Hütten. Also auch da ist ein Hinweis in diese Richtung.
Ja. Hier noch die Antwort. Auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen. Ich bekomme eine Mitteilung von einer Bank. Herr Muhl, oder? Auf unserer Bank geht ein Betrag von 100.000 Franken ein, zugunsten von Herrn Arthur Muhl, wie sie AHL für euch mitgekommen. Oh. In der letzten Zeit wusste ich nicht, manchmal noch, wo bekomme ich noch ein Stück Brot oder einfach das Einfachste noch, um leben zu können. Und jetzt so etwas. Sagt er, wunderbar, wunderbar. Und er knappert weiter an seiner Brottrinke und so. Denkt nicht dran, auf die Bank zu gehen und wenigstens ein Stück von dem Geld mal zu holen. Der vergisst, das ihm gegebene, geschenkte zu ergreifen. Ist so etwas möglich? Ja, tatsächlich. Nein. Damit wir die Herrlichkeiten, die uns von Gott geschenkt ist, wirklich fähig sind zu fassen, sodass wir sie in unserem eigenen Griff haben müssen. Also herrlich, wunderbar. So, weiter. Wir sind, glaube ich, langsam am Ende.
Punkt 6. Das sind noch drei Punkte. Punkt 6. Betrug des Reichtums. Matthäus 13 vom Gleichnis vom Sämann, da gibt es den Vers 22. Wir kennen die Situation, da wird der Samen gesät auf fruchtbares Land und auf steinichte, heißt es hier, auf die Steine. Jetzt der Vers 22. Der aber unter die Dornen gesät ist der Samen. Dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge dieses Lebens und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort.
Aha, zwei Dinge.
Und er bringt keine Frucht.
Zwei Dinge können Wort Gottes ersticken. Erstens.
Sorge dieses Lebens
und die Sorgen dieses Zeitalters. Also, was steht da für uns geschrieben? Seid um wie viel besorgt?
Seid um nichts besorgt.
Um gar nichts. Seid um gar nichts besorgt. Wunderbar. Das Geschenk. Aber sondern alles lasst mit Gebet und Flehen vor dem Herrn kund werden. Und der Friede Gottes, dann kommt's richtig. Also, der Betrug des Reichtums. Und was erstickt noch das Wort?
Sorge dieses Zeitalters und Betrug des Reichtums ja, ersticken.
Sorge dieses Zeitalters und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Also.
Und er bringt keine Frucht.
Ja, danke schön. Weiter.
Und noch eine Stelle von Paulus, wieder in 1. Timotheus 6, der Vers 9 und 10.
Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Lüste. Welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, welcher nachtrachtend etliche von dem Glauben abgeirrt sind und sie selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben.
Also, was ist die Geldliebe? Eine Wurzel von allem Übel. Und wenn man dann diese Wurzel noch liebt und pflegt, was gibt es dann? Dann gibt es einen wunderbaren Baum von dieser Wurzel.
Ja. Der einen dann durchbohrt.
Ja.
Mit vielen Schmerzen.
Ganz, also ein Riesenbetrug. Die Geldliebe. Eine Wurzel allen Übels.
Punkt 7, Jesus Christus macht reich und arm. Eine Stelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9.
Heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet.
Ah, ist das ein wunderbarer Tausch.
Ein göttlicher Tausch.
Ah, wunderbar. Da ist Armut und Reichtum. Also sagen wir mal, es gäbe die Begriffe Arm und Reich gar nicht. Ja, alles frei.
Dann könnten wir das nicht verstehen.
Ja. Ja. Dann könnten wir die anbetungswürdige Opfertat Gottes in seinem Sohne gar nicht erkennen. Dann könnte er ja gar nicht arm werden. Wir wissen nicht mal, was das ist, dass der reich ist. Aha, aha. Arm und reich, der Herr hat beides gemacht. In großer Weisheit. Weiter.
Letzte und achte Stelle sind Punkt ist Gottes Reichtümer. Gottes Reichtümer mit ein paar Stellen. Epheser 2, 4.
Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christo Jesu.
Ja. Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit.
Ja, auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christo Jesu.
Also, überschwänglicher Reichtum Gottes ist uns gegeben. Halleluja, weiter.
Epheser Kapitel 1, das darf nicht fehlen, der Vers 7. In welchem Christus ist gemeint, wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade.
Ja.
Und gleich der Vers 18, auch in Epheser 1. Auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisset, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen.
Reichtum seines Erbes in den Heiligen.
Epheser 3, Vers 8.
Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen.
Unausforschlicher Reichtum. Weiter.
Römer 11, 22, 11, Vers 12 und Vers 33.
Römer 12, Vers 12.
In Vers 12, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist, also der Fall Israels, und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn ich sage euch den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, ehre ich meinen Dienst, ob ich auf irgendeine Weise die, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reißen und etliche aus ihnen erretten möge.
Nun weiter.
Noch Vers 33.
O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege.
Also. O Tiefe des Reichtums sind seine Gerichte, unaussprachlich seine Wege. Also Gerichtswege sind Wege der Tiefen, die Gott mit ihnen geht. Unaussprachlich in welcher Hinsicht? Wie die tiefsten Gerichtswege von Gott in die herrlichsten Herrlichkeiten geführt werden. Soweit.
Vorletztes Wort. Kolosser 2, genauso gewaltig, der Vers 2, auch dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Zu allem Reichtum der Vollgewissheit.
Zu allem
Reichtum der Vollgewissheit des Verständnisses. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes.
Wer von uns ist soweit, zu allem Reichtum der vollen Gewissheit der Gedanken Gottes und der Wege Gottes?
Wir sind auf dem Weg.
Wir sind auf dem Weg, ja, ja. Schön, ja. Jetzt kommt das letzte, glaube ich.
Das letzte Wort, Ende, Sprüche 29,
sehr einfach,
der Vers 13.
Ja, gut.
Der Arme und der Bedrücker begegnen sich. Jahweh erleuchtet ihr beider Augen.
Und lies das noch einmal. Der Arme und sein Bedrücker, was natürlich der Reiche, begegnen sich.
29, 13.
Der Arme und der Bedrücker begegnen sich, Jehova erleuchtet ihrer beider Augen.
Aha. Liebe Geschwister, ist das ein würdiges Schlusswort für heute Abend? Maximal. Denn wenn der Herr dem Reichen die Augen öffnet, was macht er für die schrecklichen Nöte des Armen, den er dann noch bedrückt hat? Dient das ihm zur letzten Demütigung und zum letzten Heil. Und wenn er dann dem Armen noch die Augen öffnet, bin versucht zu sagen, was der arme Reiche alles für Nöte hatte. Keinen Schlaf finden konnte und diese und jene Schreckensnachricht, dass sein Reichtum morgen schon nicht mehr da sein könnte. Aha. Der Arme und sein Bedrücker begegnen sich. Und wenn der Herr beiden die Augen öffnet für ein Verständnis für den Armen, für den Reichen und ein Verständnis für den Armen, dass der sieht, oh, der arme Reiche. Und der Reiche, oh, der reiche Arme. Also, Halleluja. Amen. Und das alles, ja, jetzt könnte man erst beginnen, liebe Geschwister. Wer ist denn wirklich der Ärmste von allen geworden und Verachtetste? Wer? Jesus Christus. Wer ist wirklich der Reichste? Jesus Christus. Stimmt, denn die Schrift ist, die von mir Zeugnis gibt. Amen.